Also ich versuch's einfach mal so, ne? Also Hegemonie bedeutet halt Verschiedenes. Hegemonie ist einmal eine Analyse, wie gesellschaftliche Gruppen, beispielsweise die bürgerliche Klasse, wie die eigentlich entstanden ist. Und dabei ist total wichtig, dass es nicht die eine herrschende Klasse und die eine Arbeiterinnenklasse gibt, sondern dass beide zusammengebunden werden. Und das muss historisch passieren. Also es gibt nicht sozusagen Wesen und Sein oder Sein und Erscheinung, sondern es gibt halt verschiedene Bündnisse und Verbindungen. Und es gibt dann gewisse historische Zeitpunkte, wo es einer Gruppe gelingt, die Spielregeln für alle zu machen, beispielsweise bei der Französischen Revolution oder auch bei der italienischen Einigung. Und das ist eine Dimension von Hegemonie, also dass es einer Gruppe gelingt. Also, ich habe vergessen, das zu sagen, unterbrecht mich, wenn es zu schnell oder zu kompakt ist, aber da wir nicht so viel Zeit haben, werde ich ein bisschen Tempo, aber nicht zu schnell versuchen. Also eine Dimension von Hegemonie und deswegen, oder eine Dimension von Hegemonie ist, welche Gruppe, die ökonomisch und ideologisch, also auch kulturell und moralisch und ethisch führend ist, welcher Gruppe gelingt es eigentlich, die gesellschaftlichen Bedingungen so zu beeinflussen, dass sie für sich selber und ihre Herrschaft die günstigsten Ausgangsbedingungen schafft? Das ist ein Gedanke, der ist erstmal in die Geschichte reingeguckt, etwas, was Gramsci sieht und wo er beschreibt, die bürgerliche Gesellschaft ist entstanden in dem Moment, wo es ein Bündnis gab aus armen Leuten, Arbeitern, Bauern und so weiter, nach unten und nach oben hin Adel und Klerus, die keinen Bock mehr auf traditionelle Herrschaft hatten und die den neuen dritten Stand bilden. Und die selber bilden sozusagen den neuen Staat. Und dieser neue Staat bringt bestimmte Formen mit sich. Redefreiheit, Pressefreiheit, Organisationsfreiheit und solche Dinge. Und Hegemonie besteht im Prinzip darin, dass man nicht nur ökonomisch herrschend ist, das waren die Souveränen vorher auch, also man konnte vorher schon mit Macht und Gewalt und Unterdrückung herrschen, aber das Neue an der Herrschaft durch Hegemonie ist, dass man führend wird, also dass man ein Gruppenbündnis strukturiert, dass man anführt und dass gleichzeitig in der Lage ist, die Spielregeln für alle verbindlich durchzusetzen. Deswegen ist Hegemonie nicht das gleiche wie Dominanz und Hegemonie ist auch nicht das gleiche wie Zwang. Man muss schon in der Lage sein, Zwang auszuüben, aber in erster Linie muss man auch was zu verteilen haben. Also man muss verschiedene Bündnisse mit verschiedenen Akteuren bilden. Und das heißt, man muss die Interessen, die von unten artikuliert werden, auch tatsächlich zum Teil berücksichtigen. So, Hegemonie heißt also die Führung und die Herrschaft einer Gruppe und die führt über ihre Verbündeten und die herrscht über ihre Gegner. Das ist so eine erste Geschichte und Zivilgesellschaft, da würde ich dann später nochmal drauf kommen. Die Zivilgesellschaft entsteht in der Moderne erst und zwar als quasi öffentlicher, aber nicht nur, sondern aber quasi als verschiedene Terrains, auf denen dieser Konsens zwischen oben und unten permanent ausgehandelt wird. Das heißt, Herrschaft wird dynamisch. Das heißt, es braucht immer die Interessenäußerungen von subalternen Gruppen. Und die herrschenden und führenden Gruppen lernen quasi, was die Bedürfnisse von unten tatsächlich sind und berücksichtigen sie auch. Deswegen ist Hegemonie nicht Verarsche oder Hinterrücks Verschwörungstheorie, sondern Hegemonie ist die Art und Weise, wie bürgerliche Herrschaft sich selber erneuert und modernisiert, dadurch, dass sie auf ihre Kritik hört. Also alles, was es an Kritik, an Protest, an Gegenbewegungen gibt, wird aufgegriffen und wird in die Überlegungen eingebunden, wie man eigentlich weiterhin herrschend und führend, also hegemonial bleiben kann. Das würde ich erstmal als ganz kurzen Input sagen. Und vielleicht so eine Randbemerkung. Deswegen ist, also es gibt einen Wikipedia-Artikel, der heißt Kulturelle Hegemonie und kulturell unterschätzt diesen Prozess, weil da geht es schon darum, dass man auch die Produktionsmittel in der Hand hat, also dass man Warenbesitz hat, dass man Land besitzt, dass man Fabriken besitzt, also alles, was man als Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse bezeichnet, dass man wirklich auch die besitzt und dass man auch in der Lage ist, Gesetze einzubringen und die zu formulieren und dann auch sozusagen formale Gleichheit herstellt und gleichzeitig soziale Ungleichheit produziert. Deswegen ist kulturelle Hegemonie eigentlich nicht das richtige Wort dafür, sondern Hegemonie ist eine dynamische Form von Herrschaft, die basiert aus Elementen von Zwang und Elementen aus Konsens. So. So viel vielleicht
Okay.
dazu. Ich würde die Staatsfrage und Zivilgesellschaftsfrage und die Frage der Ideologie, soll ich die jetzt direkt beantworten? Wollt ihr das jetzt direkt haben oder wollen wir damit noch warten, weil jetzt könntet ihr auch noch mal was zur Hegemonie sagen oder nachfragen?
Ja, also wenn du die Fragen auf dem Schirm hast, ist ja vielleicht.
Ja, ich hab die Fragen mir aufgeschrieben, weil die Frage war ja, was ist dann transformierbar und wo liegen die Brüche? Die Widersprüche der gesellschaftlichen Praxis entstehen einmal, da ist Gramsci nah an Marx, entstehen die natürlich daraus, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die unterschiedliche Interessen haben. Das Wichtige ist aber, die müssen auch wissen, dass sie diese unterschiedlichen Interessen haben. Also es gibt natürlich im Kapitalismus eben Gruppen, die wollen ihren Besitz vergrößern und die wollen Waren produzieren und Gewinn machen und die wollen das nicht, weil sie sich das individuell so ausgedacht haben, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, sozusagen im Kapitalismus in der Konkurrenz zu bestehen. So. Und die andere Gruppe ist im Prinzip das, was Gramsci auch die Subalternen nennt. Die sind im Normalzustand fragmentiert und gespalten. Das heißt, die Brüche und die Fragmentierung sind der Normalzustand und das Stabile ist eigentlich eher eine Ausnahme. Und das gilt aber für oben wie unten. Also die Herrschaft ist zwar langlebig und dauerhaft, aber es herrschen auch nicht immer die gleichen Gruppen. Das merkt man in Momenten der Krise, so wie jetzt gerade, ganz gut, dass sich auch die verschiedenen Fraktionen von herrschenden Gruppen, dass es nicht die eine herrschende Klasse gibt mit dem einen Chef, der alles vorgibt, sondern dass es sozusagen bei der Frage, wie man eigentlich von kapitalistischem Konkurrenzkampf zu Verbündeten wird, damit man sozusagen die Gruppen, die von unten sich organisieren, besser in den Griff bekommt, ist immer eine Frage der Herrschaft. Und Gramscis Einsatz war zu sagen, es ist nicht der Staat ein einzelner Akteur zum Beispiel, sondern der Staat ist ein Kräfteverhältnis. Und das heißt, im Staat, der Staat ist zwar entstanden als Ergebnis von langen Auseinandersetzungen, mit dem bürgerlichen Recht, mit bestimmten Rechten und Pflichten und so weiter. Aber der Staat ist gleichzeitig selber immer wieder auch umkämpft. Ne? Das könnt ihr daran sehen, dass beispielsweise, wenn Gruppen sagen, wir sind jetzt meinetwegen als queere Gruppe im Stadtteil, sind wir von besonderen Formen von Diskriminierung betroffen, dann können wir entweder staatlich agieren, indem wir Petitionen machen und uns an die demokratischen Verfahren halten, oder wir können auch sozusagen Meinungen und Haltungen beeinflussen, die im Bereich der Zivilgesellschaft stattfinden. Und ich glaube, vielleicht nehme ich das falsch vorweg, aber ich glaube, was für eure Debatte interessant sein könnte, ist, Zivilgesellschaft ist nicht der kritische Bereich und Staat ist der angepasste, sondern Staat und Zivilgesellschaft sind beide staatlich durchstrukturiert. Und das ist das Wichtige bei Gramsci. Zivilgesellschaft ist nicht kritische Öffentlichkeit. Bei Gramsci ist Öffentlichkeit selber herrschaftsförmig strukturiert. Das merkt ihr daran, wer darf überhaupt wo schreiben, wer kann überhaupt welche Medien benutzen. Also man kann halt formal sagen, alle dürfen ihre Meinung äußern, aber dann taucht automatisch die Frage auf, wer hat denn eigentlich das Geld, eine bestimmte Meinung in 20 Medien unterzubringen? Wer kann Leute bezahlen, die eine bestimmte Meinung auch auf 500 verschiedene Gruppen hin so ausformulieren, dass jede Gruppe das auch versteht und umsetzen kann? Und deswegen ist Staat und Zivilgesellschaft bei Gramsci im Prinzip so etwas wie der repressive und der konsensproduzierende Teil der Herrschaft, also der Staat im engeren Sinne. Genau, oder die 12 Millionen YouTube-Follower, das stimmt auch. Genau, der Staat ist im Prinzip also selber ein Terrain und ein Terrain, auf dem sozialer Konsens ausgehandelt wird. Und das Besondere bei Hegemonie ist, weil es zivilgesellschaftliche Debatten gibt, weiß die herrschende Klasse, wenn sie das sehen will und wenn sie es lernen will, weiß sie auch immer, was an der Basis los ist. Sie weiß also, welche Proteste gibt es, welche Forderungen werden gestellt. Und weil sie selber unter dem Zwang steht, sich zu modernisieren und sich permanent zu erneuern, um in der Konkurrenz einen Vorteil zu haben, ist es für sie bis zu einem gewissen Grade total schlau, die Proteste und die Kritik, die es gibt, auch anzunehmen und aufzugreifen. Beispielsweise, wenn ihr euch das so vorstellt, gab es ja eine ganz starke Kritik an der Starrheit des Schulsystems. Das Schulsystem, zumindest in Westdeutschland, war ja ganz stark dreigliedrig organisiert. Und da gab es eine ganz starke Kritik daran, was mit freien Schulen und mit Reformschulen ist. Diese Kritik der Reformpädagogin an diesem dreigliedrigen Schulsystem ist zum Beispiel aufgenommen worden und ist dann aber sozusagen in private Schulkonzepte übersetzt worden, die man dann am Markt wieder verkaufen konnte. Das ist ein Prozess, den nennt Gramsci Transformismus oder passive Revolution. Das heißt, Hegemonie ist eine Herrschaftsform, die durch die Aufnahme der Kritik, die es an ihr gibt, stärker wird und nicht schwächer. Und die Bedingung dafür, dass Leute Kritik äußern, ist Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter. So. Das heißt, der wichtige Punkt bei der Hegemonie ist nicht sozusagen, dass die Verhältnisse immer wie ein Block sind und dann kann man da reingehen und Brüche machen oder irgendwas aufbrechen, sondern das Interessante ist eher, wie kann man eigentlich einmal verhindern, dass die eigene Meinung nur dazu genutzt wird, kapitalistische Herrschaft zu modernisieren. Das ist das eine Problem. Und das zweite Problem ist, wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass man nicht immer wieder bei Null anfangen muss, weil die Leute, die sozusagen diese Meinungen der subalternen Gruppen ausarbeiten, dann eingemeindet und integriert werden. Also die kriegen dann Posten, im besten Fall, ne? Die kriegen sie dann Posten oder Stellen oder dürfen in bestimmten Parteien dann halt eine Weile mitregieren oder auch nicht. Im schlimmsten Fall werden sie natürlich weiterhin auch verfolgt oder ermordet oder ausgeschlossen. Aber der, genau, und eines der Hauptcharakteristika von Hegemonie ist eben, dass auf diesen Zwang verzichtet wird. Das heißt aber nur, dass der Zwang in den Hintergrund tritt und nicht, dass er weg ist. Und ihr merkt schon, Ideologie in dem Sinne heißt dann eher, wie erreiche ich welche Gruppen, mit welcher Art auf die Welt zu gucken. Ideologie ist eher eine Art Selbstverständigungsgebiet, wo Leute sich über diese Widersprüche, in denen sie stecken, eigentlich anfangen, im Klaren zu werden. Also mit welchen Begriffen begreife ich eigentlich meine eigene Praxis? Ordne ich mich nach männlich-weiblich ein? Ordne ich mich reich, nicht reich ein? Bin ich Mittelklasse? All diese Begriffe dienen sozusagen auch einer Position und einer Positionierung. Und Gramsci geht nicht davon aus, dass es dieses notwendig falsche Bewusstsein gibt, sondern wenn es das gibt, dann ist es nicht etwas, was hinter dem Rücken passiert, sondern etwas, was hergestellt wird von Leuten, die extra dafür abgestellt werden, Ideologieproduktion zu machen, also Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, Bildnerinnen und so weiter. Ideologien sind bei Gramsci auch sozusagen systematische Gedankengebäude, die Zusammenarbeit und die Bündnisse von Gruppen organisieren, also die das Selbstbewusstsein einer bestimmten Gruppe herausbilden. Und Ideologien sind nicht einfach etwas, was 3, 4 Intellektuelle erkennen und alle anderen nicht und dann muss man sie aufklären über ihr falsches Bewusstsein, sondern in gewisser Weise sind wir alle Teil von ideologischen Anrufungen und deswegen sind wir auch alle Teil von ideologischen Auseinandersetzungen und da gibt es nicht die schlauen Intellektuellen und die doofen, die dem hinterherrennen, sondern das ist für uns alle ein Problem, wie denken wir und wie kriegen wir unsere Gedanken eigentlich mit unserer Praxis verbunden und wie kriegen wir unsere Gedanken und unsere Praxis eigentlich so verbreitet und ausgebreitet, dass viel mehr Leute versuchen, diese hegemoniale Einbindung, also die Einbindung in den sozialen Konsens, nicht mitzumachen. Und da ist halt die Frage, mit welchen Ideen kriegt man das hin? Und auch mit welcher Praxis, vor allen Dingen auch mit welcher Bildungspraxis. So. Habt ihr Fragen dazu vielleicht? Weil es ist sehr, sehr durchgerannt, ne?
Ich hätte eine Frage.
Gern.
Und zwar hattest du gesagt, dass Staat und Zivilgesellschaft beide irgendwie strukturell vom Staat bestimmt sind oder so ähnlich hast du es ausgedrückt. Könntest genau. du das mal ganz kurz irgendwie wiederholen?
Ja. Naja, das heißt, dass du sozusagen eine Trennung von privat und öffentlich hast, die zwar staatlich reguliert wird, aber du hast sozusagen, die Öffentlichkeit ist von ähnlichen Hierarchien zwischen Gruppen strukturiert, wie der Staat im engeren Sinne auch. Also Staat im engeren Sinne für Gramsci ist halt Parlament, Verwaltung, alles, was Recht und Gesetzgebung darstellt. Aber gerade bei Recht und Gesetz kann man ja gar nicht sagen, dass die Aushandlungsprozesse nur in diesem engeren Rahmen stattfinden, weil beispielsweise gibt es ja, wenn ihr jetzt euch vorstellt, es soll ein neues Gesetz verabschiedet werden, dann wird das ja auch öffentlich diskutiert und diese öffentliche Diskussion findet ja überhaupt nicht gleichberechtigt statt. Und das ist eine Gefahr, wenn man Öffentlichkeit als gleichberechtigten Diskurs wahrnimmt, sondern Gramsci würde eher sagen, selbst in den zivilgesellschaftlichen Bereichen, also alles, was sozusagen als privat wahrgenommen wird, dieses Private wird ja von staatlicher Seite als Privates definiert und begrenzt. Und dann wird auch geschaut, dass Leute, wenn sie zum Beispiel eine Meinung sagen, die vielleicht nicht ganz d'accord geht, dass die als Privatmeinung beispielsweise gelabelt wird. Oder um es mit dem Gesetzgebungsbeispiel zu sagen, es gibt dann trotzdem Interessengruppen, die dann Leute in Talkshows schicken können oder die sozusagen bestimmte Artikel schreiben oder die eine bestimmte Art und Weise zur Verfügung haben, die öffentliche Meinung tatsächlich zu beeinflussen, nicht determinieren, also nicht vorherbestimmen. Aber es gibt in der Öffentlichkeit selber Hierarchien darüber, wer welche Reichweite produzieren kann. So. Und die Grenze von öffentlich und privat wird staatlich abgesichert. Und das andere, was sozusagen auch in der Zivilgesellschaft im Privaten eine Rolle spielt, ist beispielsweise, dass Verträge auch zwischen Privatleuten sind ja staatlich reguliert und abgesichert. Das heißt, jede Interaktion, die, von der du glaubst, dass sie privat ist, hat eine staatliche Dimension. Und für Gramsci ist genau dieses Ineinander von direktem, also Gramsci geht es vor allen Dingen darum zu sagen, alles, was wir sonst als Staat verstehen, endet nicht im Parlament und endet nicht bei den Parteien. So. Also gerade auch dieser Moment von Hegemonie, wie überzeugt man die Leute? Man muss schon eine ganze Kultur geschaffen haben, der es gelungen ist, eine Denkweise zu verändern. Also beispielsweise in der Französischen Revolution gab es super viele Groschenromane, es gab super viele Schriftstücke, Theaterstücke, Musik, Lieder, Gedichte, die schon eine neue Weltauffassung sozusagen im Alltag verankert haben, und dann erst konnte daraufhin eine bestimmte Form von staatlicher Struktur entstehen. Gramsci nennt das, man muss erst führend sein, um dann herrschen zu können. Und das ist nicht, und das ist selber sozusagen zwar einerseits Teil zivilgesellschaftlicher Prozesse, aber man kann sich so vorstellen, dass in der Zivilgesellschaft der bewegliche Teil des Konsens verhandelt wird und im Staat werden dann die Auseinandersetzungen um Konsens in informelle Regeln gegossen. Also das ist quasi wie, Poulantzas nennt das auch Staat als Verdichtung von Kräfteverhältnissen, dass also, wenn sich eine bestimmte Gruppe durchgesetzt hat, gibt es auch Gesetze, die für diese Gruppe arbeiten. Ne? Also dann gibt es Gesetze, die für bestimmte Gruppen positive Auswirkungen haben, für andere negative. Und Gesetze, wenn sie erstmal entstanden sind, sind halt schwerer zu verändern, als wenn man jetzt eine diskursive Debatte um eine bestimmte Meinung und Position hat, wo das auch schneller wechseln kann. So, beziehungsweise man kann halt ganz viele Debatten haben und gleichzeitig, solange da sich nichts an der Gesetzgebung und an der staatlichen, auch repressiven Absicherung ändert, solange kann man den Leuten beispielsweise auch das Gefühl geben, sie haben ein Mitspracherecht in der Demokratie, und es bleibt aber folgenlos. Deswegen spricht Gramsci vom integralen Staat, also eine Politik, die von oben gesprochen und von den Herrschenden ausgesprochen eben bedeutet, dass man sowohl in den institutionellen Politikformen des Staates im engeren Sinne die im Griff hat und dort sozusagen den Ton angibt, aber auch in der öffentlichen Diskussion tatsächlich im Großen und Ganzen das Framing in der Hand hat, die Meinungsbildung übernimmt und trotzdem die kritischen Stimmen einbezieht, damit man sagen kann, sozusagen, wir sind eigentlich ein pluraler, gleicher Diskurs auf Augenhöhe. So. Das ist so ein bisschen der Hintergrund von dem Staatsverständnis. Hört ihr mich?
Ich hätte noch mal eine Frage zu dieser Einbeziehung von Interessen oder zu sagen, es hängt ja mit dieser Frage von Konsensproduktion zusammen,
ja.
Weil ich mich auch beim Lesen des Textes nochmal gefragt habe, kann sozusagen nicht dieser Konsens, oder also sozusagen wie du das jetzt beschrieben hast, wird dieser Konsens ja schon durch Ideologie produziert, also durch das, was sozusagen diese öffentlichen Intellektuellen in den Staatsapparaten, in den Hegemonieapparaten machen, in Schule und so weiter, ist ja eine Form von Ideologieproduktion. Das heißt, es sind ja theoretisch, könnte man ja sagen, es sind dann vielleicht gar nicht die Interessen der Leute an sich, wenn man jetzt sagen würde, dass es sowas gibt. Und sozusagen damit zusammenhängt, könnte man ja sagen, ja, irgendwie versucht vielleicht die herrschende Klasse systematisch diese Interessen auszublenden, indem die beispielsweise sagt, ja, Arbeitslosigkeit ist ein individuelles Problem und nicht ein makroökonomisches
oder
dadurch sozusagen das dann gar nicht in ihre Betrachtung einbezieht.
Also. Na, das tricky thing daran ist, genau wie du es beschreibst, es ist einerseits fragmentieren, also wenn es sozusagen gelingt, dass jeder individuell für sich die Situation interpretiert, dann hast du eigentlich eine günstige Herrschaftsausgangslage, weil du hast es nicht mehr mit einer gegnerischen Gruppe zu tun, sondern mit Einzelnen. Wenn dir das gelingt, dann hast du natürlich sehr viel richtig gemacht. Du hast sozusagen den Standpunkt, der dir nützt, im Denken der Leute verankert. Es geht aber nicht darum, dass es eigentliche Interessen oder Interessen an sich gibt, sondern Gramscis wichtiger Punkt ist zu sagen, meine Interessen entwickeln sich erst in der Auseinandersetzung um Hegemonie und meine Interessen verändern sich, je nachdem, welcher Gruppe ich angehöre, auch im Prozess der Hegemoniewerdung. Also wenn ich mehr werden will, dann kann ich zum Beispiel nicht nur eine Forderung haben. Und dann kann ich vielleicht auch nicht nur eine Forderung haben, die nur meine Gruppe betrifft und die auch nur meiner Gruppe nützt, sondern dann muss ich Forderungen haben, die mich mit anderen potenziell verbünden. Und im Falle bürgerlicher Herrschaft war es sogar noch so, dann muss ich eigentlich ein politisches Projekt haben. Und das wäre interessant für die Fridays for Future-Frage. Wen beziehe ich damit ein? Und das muss erstmal noch gar nicht materiell sein im Sinne von ökonomisch oder im Sinne von Machtposition. Aber wen beziehe ich eigentlich ein? Wer fühlt sich davon angesprochen und ist dann bereit, meine Gruppe dadurch zu vergrößern, dass die eigene Gruppe, aus der andere Leute kommen, sich diesem Bündnis anschließen und dadurch sozusagen aus einzelnen Gruppeninteressen erst Bündnisinteressen werden. Und im letzten Schritt, das nennt Gramsci den Moment der Hegemonie, gelingt es eben einem Bündnis aus verschiedenen Gruppen zur führenden Klasse zu werden, die dann sozusagen Bedingungen herstellen kann, die für alle gelten. Das heißt, du hast nicht Interessen an sich, sondern deine Interessen verändern sich und müssen sich verändern in dem Prozess der Bündnisbildung. Und deswegen gibt es keine Interessen an sich, sondern du hast Interessen immer nur in Verbindung mit dem, wie du dich mit Leuten zusammen verbündest oder eben nicht verbündest. Das heißt, eigentlich sind auch Bündnisprozesse nicht, wir sagen alle mal, was wir wollen und dann gucken wir, ob der Mittelwert passt, sondern es geht auch darum zu verstehen, was ist die Klammer, was verbindet uns, was trennt uns und beides gleichzeitig zusammenzubringen. Und das ist total schwer, weil es natürlich von der Gegenseite immer Versuche gibt, Gruppeninteressen gegeneinander auszuspielen, also entlang sozialer ungleicher Achsen. Du kannst immer eine starke Belegschaft entlang von weiß, nicht weiß oder nationalstaatlicher Zugehörigkeit total einfach spalten, indem du die einen schlechter stellst und schlechter bezahlst und die anderen besser und dann sind die einen eingebunden, obwohl sie beherrscht sind und gleichzeitig aber eingebunden. Also du bist immer beherrscht und Teil eines Konsenses und die anderen sind sozusagen nicht eingebunden und sind nicht Teil eines Konsenses. Und dann hast du sozusagen eine Spaltung, die dir ermöglicht, mit der einen Gruppe zu kooperieren von oben und die halt auch im Griff zu haben und die andere wird ausgeschlossen. Wenn euch das mehr interessiert, schaut euch mal die Sachen zum Fortarbeiterstreik in Köln Ende der 70er Jahre an. Da gab es halt eine starke Arbeiterinnenklasse, die gespalten wurde durch Rassismus. Und dann gab es danach eben eine deutsche Kernbelegschaft, die sich von der nicht-deutschen Gastarbeiterinnenbelegschaft hat abspalten lassen und die sozusagen dann unterschiedlich behandelt wurden. Und diese Prozesse beschreibt Gramsci. Wie werde ich halt eingebunden in dem Moment, wo ich ein starkes Bündnis habe und ein starkes Interesse äußere, was macht die Gegenseite, wie versucht die uns zu spalten und auseinander zu dividieren? Und das tut sie, indem sie wirklich einen Teil der Interessen des Bündnisses auch real berücksichtigt. Da kann man nicht sagen, ja, die Interessen an sich sind andere, sondern ein Teil der Interessen wird auch real berücksichtigt. So. Und das heißt aber, du bist manchmal wirklich gearscht, je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst. Ne?
Aber eine Frage dazu, wenn du zu der Gewinnergruppe gehörst, dann ist es ja schon super. Und ja. Ich glaube auch, dass Menschen so eine Zugehörigkeit zu so einer Gruppe ja auch wollen. Also alle wollen das ja vielleicht irgendwie. Und die nicht zur Gewinnergruppe gehören, die wollen eigentlich dazugehören. Und deswegen ist es jetzt, also zum einen ist es überhaupt möglich oder anstrebbar, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert und was könnte dann das Gegenmodell dazu sein? Und also natürlich sehe ich das Problem, wenn irgendwie nur Männer herrschen, nur Weiße herrschen und so weiter, nur ne, gibt es ja ganz viele Hegemonien, die da aktuell sind. Aber also wenn wir jetzt abschaffen, dass Männer herrschen, ja, dann haben wir halt, dann kommt irgendwas Neues oder was anderes wird im Vordergrund stehen.
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil die Frage ist ja schon, gibt es irgendwann sowas wie keine Hegemonie mehr? Und Gramsci kann das, also deutet das selber nur an. Ihr habt ja diese Frage gestellt, inwiefern der Staat sich in die Zivilgesellschaft zurück orientieren kann. Und Gramsci meint es tatsächlich so, dass der bürgerliche Staat also auch mit seiner repressiven Seite von Staatsgewalt und von Arbeitszwang und vielen anderen Dingen mehr, dass der eigentlich verschwindet in dem Moment, wo es kollektive gesellschaftliche Prozesse gibt, die es ermöglichen, dass man alle Interessenlagen, die es gibt und alle Bedürfnisse und alle Probleme, die es gibt, tatsächlich, dass man für die kollektive Formen hat. Das ist aber eine total schwere Frage, weil die realsozialistischen Experimente in diese Richtung sind ja gescheitert, weil sie genau das nicht gemacht haben, sondern weil sie den Staat bürokratisiert haben, anstatt mehr demokratische Kontrolle und mehr demokratische Prozesse zu installieren. Und du hast total recht. Natürlich, deswegen ist das Schwere mit dem Politikmachen ja auch, es gibt nicht ein gemeinsames Interesse von allen Gruppen zu sagen, wir wollen keine Herrschaft mehr. So, also ihr seht das bei allen möglichen Debatten. Bei MeToo gibt es total viele, die sagen, ja, wenn ich jetzt nicht in die Kritik der Geschädigten und der Opfer oder der Betroffenen von sexualisierter Gewalt, wenn ich die jetzt nicht unterstütze, dann gelte ich beispielsweise nicht als Querulantin und dann kann ich in meinem Betrieb, wenn ich da nicht den Mund aufmache, habe ich vielleicht Zugang zu Netzwerken, werde nicht so komisch wahrgenommen. Also es gibt sozusagen verschiedenste Möglichkeiten. Und deswegen ist das mit der Hegemonie eine tricky Angelegenheit. Euch wird immer etwas angeboten und je nachdem, zu welcher Gruppe ihr angehört, wird euch auch Verschiedenes angeboten. So, und diese Sachen werden real berücksichtigt. Das heißt auch, wenn ihr lange für etwas gekämpft habt, dann gibt es irgendwann den Moment, an dem ihr natürlich euch fragen müsst, was bedeutet das jetzt? Wie lange kann ich kämpfen und wann bin ich Teil der Hegemonie? Und in gewissem Sinne ist das keine moralische Frage, sondern Gramsci sagt, du bist in dem Sinne, solange die Hegemonie als Mechanismus nicht abgeschafft ist, ist man sowieso Teil der Hegemonie und dann zwar oben oder unten, je nachdem, welchen Gruppen man angehört. Und dafür gibt es keine Kontrollmechanismen, weil es gibt nicht eine Instanz, die diese verschiedenen Kämpfe reguliert, weil die dezentral organisiert sind. Das ist der Witz an Hegemonie. Es gibt nicht einen Kontrollmechanismus, wenn ich das aus dem Chat gerade richtig lese. Und die andere Frage, alle Kräfte für CO2-Steuer zu bündeln, ist nicht der falsche Weg, ist halt eine Forderung. Aber mit der Forderung bildet man vielleicht keine, wird man nicht selber hegemoniefähig. Man kann, also ihr müsst sozusagen unterscheiden lernen, mit welchen Forderungen, welche Forderungen sind sinnvoll durchzusetzen als dominante Forderung einer sozialen Bewegung. Aber ihr müsst immer die Frage mit dazu stellen, welche Gruppe kann leicht eingemeindet werden. Also man kann zum Beispiel ja auch CO2-Zertifizierung anbieten und dann ist die Hälfte der Protestgruppen plötzlich wieder ruhig. Und Hegemonie dient so ein bisschen dazu, diese verschwierigen Prozesse der Aushandlung und der Einbindung vorher mit in den im Kopf zu haben, um sich zu fragen, welche politische Strategie brauchen wir eigentlich, und zwar wir alle in einem Moment, in dem wir wachsen wollen. So. Und da gibt es nicht einen Kontrollmechanismus, beziehungsweise wäre natürlich eine Strategie, staatliche Kontrollmechanismen zu installieren, aber man darf halt, das sieht man ja heute bei ganz vielen staatlichen Umbauprozessen, alles, was staatlich abgesichert ist, kann entweder von rechts oder auch sozusagen von links in Frage gestellt werden und es ist eine Frage der Kräfteverhältnisse. Und wenn das von rechts passiert und sozusagen mehr mit Entrechtungen zu tun hat, dann wird es schwierig. So. Genau, das heißt, es geht darum, die nächsten Züge des Gegners vorherzusehen und durchzudenken, wie das einem passt. Das stimmt. Das Problem ist, es gibt halt nicht einen Gegner, sondern es gibt verschiedene Gegner. Deswegen hat Gramsci auch zwei Metaphern dafür, wie man Hegemoniekämpfe austrägt. Das eine ist Bewegungskrieg und das andere ist Stellungskrieg. Das klingt bescheuert. Das ist aber eine Metapher, die aus dem Ersten Weltkrieg noch übernommen wurde. Das heißt, du hast nicht eine Stelle, an der du die Front durchbrechen kannst und dann hast du gewonnen, sondern du hast ganz viele kleine Kämpfe und du musst diese ganz vielen kleinen Auseinandersetzungen, also in der Schule, gleichzeitig im öffentlichen Diskurs, gleichzeitig in den Lehrbüchern, gleichzeitig auf Arbeit. Du hast verschiedene Orte der Kämpfe und du musst dich fragen, wie kann ich die bündeln? Mit wem bündel ich die? Und mit welchem Programm? Weil das Programm, wenn du keine materielle Kraft hast, das Programm muss so geil sein, dass auch die Leute, die jetzt schon Vorteile haben, also die jetzt eingebundener Teil der Hegemonie sind, dass die sagen, wow, für die Zukunft ist das das bessere Programm. Und da sind wir bei der Fridays for Future Frage, weil da ist nämlich, finde ich, ein interessanter Punkt, ab wann und wie gelingt es, eigentlich Leute, die vielleicht jetzt Teil einer konservativen Partei sind, wie Arnold Schwarzenegger, was passiert da eigentlich an neuen Bündnissen und wo führen die hin? Und das würde ich jetzt aber euch auch gerne in die Gruppe zurückgeben. Mit Gramsci lässt sich das eben aber ganz gut denken, als es gibt dynamische Einschlüsse und Ausschlüsse und gleichzeitig passiert von oben in erster Linie ein Versuch, diese Verbindungen immer wieder zu zerspalten und zu zerstören und zu zersetzen. Und von unten gibt es sozusagen außer Hoffnung und außer sozusagen sehr guten Programmen, die man ausarbeiten kann, erstmal wenig, mit dem man in diesen Kampf einsteigen kann. Und was das für Politik bedeutet, das ist eben die offene Frage. So. Ich wollte sozusagen, es gibt so ein liberales Vorurteil, das sagt, die Zivilgesellschaft ist kritisch und guckt dem Staat auf die Finger. So, ne? Gibt eine kritische Öffentlichkeit und die Medien sind Teil davon und die gucken genau darauf, dass im Staat nichts schiefläuft. Und Gramsci sagt, das ist eigentlich ein bisschen eine naive oder leichtgläubige Sichtweise, weil alles, was private Äußerungen sind, heißt nicht, dass es sozusagen ohne Hierarchien stattfindet. Es gibt gerade dort, wo angeblich der Staat keine Rolle spielt, gibt es total viele Akteure, die sowohl im Staat als auch in der Zivilgesellschaft handeln. Also beispielsweise die Bertelsmann Stiftung, das ist ein ganz gutes Beispiel. Die produziert sowohl Schulbücher mit gewissen Inhalten für die Schulen und Universitäten, die eigentlich staatlich sind, ist aber eigentlich eine private Stiftung. Genau, wo waren wir? Sekunde.
Bertelsmann.
Ah ja, genau. Bertelsmann ist eigentlich ein ganz gutes Ding, weil Bertelsmann ist eine private Stiftung. Ne? Könnte man sagen, privat ist privat, jeder kann sagen, was er will. Bertelsmann ist aber einerseits sozusagen ein globaler Konzern, das heißt, hat eine ganz andere Machtposition, ist verflochten, weil teilweise Bertelsmann Aufsichtsratmitglieder auch in Parteien sind natürlich. Und gleichzeitig gibt es auch Lobbyismus in die Richtung, dass natürlich bestimmte Formen von Forschung gepusht werden, eine bestimmte Form von Curriculumentwicklung. Gerade an den Hochschulen gibt es eine total, ich suche euch das noch raus, gibt es eine total gute Studie vom Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen darüber, wie Bertelsmann sowohl die öffentliche Debatte um Bildungspolitik beeinflusst, als auch sozusagen längerfristig über Curriculumentwicklung, über Lernkonzepte, auch über Digitalisierungskonzepte eigentlich sowas wie politische Meinungsbildung strukturell beeinflusst, ohne dass man jetzt sagen kann, ja, das ist rein zivilgesellschaftlich. Und Gramsci macht diese Unterscheidung auch nicht, weil man die ganz klar treffen kann, sondern um zu sagen, es gibt zwei Momente der Herrschaft. Und zwar meinte er zwei Momente der hegemonialen Herrschaft, weil es ist Herrschaft, die aber die sozusagen hegemonial funktioniert, nämlich indem man Zwang und Konsens verbindet. So, die Bertelsmann-Stiftung muss sozusagen beispielsweise nicht durchsetzen, dass also die Bertelsmann-Stiftung setzt zum Beispiel nicht die Staatsgewalt durch im Sinne von repressiven Gesetzgebungen oder Staatsorganen, aber gleichzeitig übt sie Einfluss auf diese Prozesse aus. Und das tut sie, indem sie zivilgesellschaftliche Aushandlungsprozesse darum, was gerade diskutiert wird, halt strukturell beeinflusst. Also nicht nur direkt, indem sie Positionspapiere verabschiedet, sondern auch indirekt, indem sie das Terrain bearbeitet, auf dem die Diskussion geführt wird. Und das bedeutet auch, Leute ansprechen, Leute erreichen, wie sie schreiben sollen und so weiter und so fort. Und das ist nicht in dem Sinne Manipulation, sondern es geht eher in so eine Richtung von Framing. Und Staat und Zivilgesellschaft bedeutet in der einen Richtung parlamentarisch und auf die repressiven Staatsorgane wirkend. Das ist die Seite des Zwangs. Und die zivilgesellschaftliche Seite ist eben die des Konsens. Also wie produziere ich eigentlich Meinungen und wie produziere ich gleichzeitig ihre Aufnahme mit? Also wie sorge ich dafür, dass die Ideen der Bertelsmann-Stiftung auch wirklich bis ins letzte Lehrerzimmer vordringen? So. Und Gramsci trennt das nicht hart voneinander, sondern er sagt, es sind zwei Momente, die man voneinander unterscheiden muss, weil es macht einen Unterschied, ob du eine Stimmung und eine Meinung und einen Diskurs beeinflussen willst oder ob du im Parlament dich sozusagen durchsetzt. Das sind zwei verschiedene Momente. Aber wenn du eine bestimmte Akteursgruppe gibst, wie beispielsweise das Institut für soziale Marktwirtschaft, die agieren sozusagen sowohl in Richtung von dem engeren Sinne des Staates als auch auf der Zivilgesellschaft. Und das macht bürgerliche Politik schon immer, nämlich auf beiden Terrains agieren und man muss dann die Übergänge sozusagen organisieren. So. Das heißt, die Herrschaft wird organisiert, indem die Zwangsseite ausgearbeitet wird und indem die Konsensseite ausgearbeitet wird. Und man braucht halt beides und man kann manchmal nicht beides gleichzeitig machen. Deswegen braucht es Leute, die in dem einen Bereich tätig sind und in dem anderen. Und Gramsci sagt halt nur, das ist eben alles andere als kritische Öffentlichkeit. Also wie ich gesagt habe, kulturelle Hegemonie ist im Prinzip, also es gibt eine kulturelle Dimension von Hegemonie, aber Hegemonie ist nicht das gleiche wie kulturelle Hegemonie. Hegemonie ist nicht Dominanz und Hegemonie ist nicht nur auf Kultur bezogen. Hegemonie ist auch darauf bezogen, dass man Fabriken besitzt, dass man Staatsapparate zumindest zur Verfügung hat. Und gleichzeitig muss man auch ideologisch und ethisch bestimmte Weltauffassungen verbreiten. Also es gibt nicht kulturelle Hegemonie, sondern es gibt Hegemonie und Hegemonie ist eingebettet in Kultur. Das ist nochmal ein anderer Turn. Kannst du das nochmal, das gewotete Teil nochmal?
Ja.
Freigeben, weil ich sehe es gerade nicht. Zur Frage, ob es einen linken Populismus braucht, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und zwar deswegen, weil Populismus als bedeutet, ich versuche, ein Programm zu entwickeln, mit dem ich sozusagen eine breite Masse an verschiedenen Leuten und verschiedenen Gruppen anspreche. Und es gibt Leute wie zum Beispiel Thomas Goes oder Violetta Bock, die arbeiten das auch aus. Ich habe einen Text dazu, den finde ich gerade nicht, weil ich versehentlich zugemacht habe. Ich suche den gerade parallel. Ich kann jetzt mit euch nicht so stark in den Unterschied zwischen Chantal Mouffe und Gramsci eingehen. Vielleicht nur so viel, bei Chantal Mouffe ist das Ökonomische, das Politische und so weiter sind so in sich geschlossene Räume. Gramsci sagt im Prinzip, es gibt zwar Räume, aber die sind gar nicht in sich geschlossen, sondern die sind hierarchisch angeordnet und die bedingen sich gleichzeitig. Das heißt, es gibt da sozusagen theoretisch verschiedene Herleitungen, was jetzt ein populistischer Diskurs bei Mouffe ist und was ein popularer Diskurs bei Gramsci ist. Eine Unterscheidung, die ich euch aber gerne mitgeben möchte und die ich super finde, ist von Stuart Hall. Das ist einer der Begründer von der Cultural Studies in Großbritannien. Der hat sich Populismus angeschaut am Beispiel von Margaret Thatcher und sich gefragt, wie konnte die Thatcher eigentlich hegemonial werden? Und das ist passiert nicht nur durch Kultur, sondern in einer Mischung aus Gewerkschaften bekämpfen, Sozialstaat umbauen, verschiedene Gruppen, die nicht zum Britischsein gehörten, durch Nationalismus ausschließen und dieses ganze Paket an ökonomischen, politischen und kulturellen Maßnahmen, also es braucht immer diese drei, ökonomisch, politisch und kulturell, ideologisch, ihr braucht immer diese drei Ebenen, damit ihr von Hegemonie sprechen könnt. Wenn ihr von kultureller Hegemonie sprecht, dann fehlen euch die politische und die ökonomische Ebene tendenziell. Bei Thatcher war es eben so, dass sie eine organisierte Arbeiterinnenbewegung gespalten hat, einmal durch Rassismus, einmal durch einen Umbau von Sozialstaatlichkeit, also alles, was ihr dann Agenda 2010 und Hartz IV in Deutschland auch irgendwann ankam, also eine Entsicherung und ein Umbau vom Welfare State zum Workfare State, also vom Wohlfahrtsstaat zum disziplinierenden Workfare, wie heißt das übersetzt, also sozusagen Arbeitszwangsstaat, in der sie die Gewerkschaften schwächt. Damit antworte ich auch schon auf eine andere Frage von euch. Also Kampf gegen die Gewerkschaften heißt halt eben auch, dass die Kämpfe nicht nur ideologisch gewonnen werden, sondern auch, dass die sich auf die Arbeitsbedingungen beziehen. Und Ideologie ja sowieso auch bedeutet, dass man halt Interessen auch und besonders in Bezug auf die eigenen Arbeitsverhältnisse artikuliert, aber eben auch, wie es bei den sozialen Bewegungen war, in Bezug auf beispielsweise, welche Gruppe gehöre ich an? Gehöre ich zur Gruppe von queeren Leuten? Gehöre ich zur Gruppe von nicht weißen Leuten und so weiter? So, das Wichtige aus einer gramscianischen Perspektive wäre eben zu sagen, dass man, wenn man Bündnisse braucht, um sich zu wehren, ja, aktivierender Staat, genau, wenn man Bündnisse braucht, um sich zu wehren, dann braucht man auch eine organisierende Ideologie. Und Populismus in einem Sinne, wie Stuart Hall das begriffen hat, also bei Thatcher hieß es sozusagen autoritärer Populismus von rechts, also das heißt, man hat einen elitären Populismus, in dem es Führende gibt und dann gibt es Massen, das nennt man auch klassisch Elite-Massenspaltung, das wird autoritärer Populismus genannt und Stuart Hall hat eben dem entgegengesetzt mit Gramsci ein Konzept, das nennt sich nationaldemokratischer Populismus, also das hat nichts mit Nationalsozialismus zu tun, sondern das geht davon aus, dass Nationalstaatlichkeit immer noch eine Rolle spielt. Das seht ihr ja auch jetzt, wo gerade Nationalstaatlichkeit wieder wichtiger wird, wo europäische Integration weniger wird. Und das ist nichts, was einem gefallen muss, aber es braucht sozusagen eine breite, populare Massenbewegung, um überhaupt etwas in der Hand zu haben gegen eine übermächtige Gruppe, die sowohl die Produktionsverhältnisse bestimmt, als auch die Gesetze maßgeblich mitbestimmt, als auch im öffentlichen Diskurs die Meinungen mehr oder weniger voranbringen kann. Das heißt, man hat halt sozusagen außer einer guten ideologischen Klammer erstmal ja noch nicht so viel dem entgegenzusetzen, dass man halt ständig versucht wird, gespalten zu werden und dass ständig Teile von einem weggerissen werden, weil sie auf die eine oder andere Art und Weise integriert werden. So, das wäre diese Frage. Da seht ihr den Text, den habe ich euch gerade reingegeben. Fridays for Future und Ende Gelände. Das finde ich eine der spannendsten Fragen. Bei Ende Gelände würde ich sagen, die haben eine gewisse, also bei Ende Gelände gibt es Leute, die versuchen, eine Auswertung aus einer Gramsci-Perspektive zu machen. Einer davon ist ein Kollege von mir, der heißt Taggio Müller, den vielleicht auch schon mal kennengelernt, war sehr viel engagiert in diesen Aktionen. Die Attac-Akademie, ob die ein Hegemonieapparat ist, klärt sich halt erst in dem Moment, wo das, was bei Attac diskutiert wird, auch für alle anderen gesellschaftlichen Gruppen verbindlich ist und die das sozusagen, auch wenn sie sich dagegen wehren, nicht drum herum kommen. Dann ist die Attac-Akademie ein Hegemonieapparat. Wenn ihr damit meint, Hegemonie im Moment ihres Aufbaus, dann kann die Attac-Akademie das sein, aber das wird die Geschichte erst zeigen. So, also nochmal zurück. Fridays for Future und Ende Gelände. Also für Ende Gelände, wie gesagt, kann ich es gerade noch nicht sagen. Ja, ihr seid auf dem Weg. Ich freue mich auch, dass ich euch dabei einen Meter begleiten kann. Voll gut. Also ich schreibe euch noch kurz den Namen auf. Taggio Müller. Der würde sagen, Ende Gelände ist erstmal eine Intervention und noch keine Verschiebung der Hegemonie-Anordnung, weil Hegemonie ist nicht, also stellt euch das so vor, Hegemonie ist nicht, wenn sich mal eine gute Position durchsetzt. Das ist erstmal nur eine durchgesetzte Position. So. Man kann sagen, die ist hegemonial geworden, wenn viele Leute sie aufgreifen und wenn sie relevant wird, dann kann man sagen, eine Hegemonie, eine Position kann sozusagen einzeln hegemonial werden, aber es macht nicht so richtig Sinn, weil Gramsci das vor allen Dingen nicht nur für einzelne inhaltliche Positionen sagt, was Hegemonie ist, sondern Gramsci meint damit ja, was sind die Bedingungen für soziale Gruppen im Moment, wo sie kämpfen gegen Herrschaft? So, das heißt, natürlich kann man mal bestimmte Dinge anders labeln und anders interpretieren und es gibt widerständige Lesarten, die sich auch durchsetzen. Das ist permanent sozusagen in Bewegung. Und Hegemonie heißt aber, dass ich so lange meine Meinung äußern, also dass ich sozusagen trotz meiner Kritik an Herrschaft meine Meinung äußern darf, bis zu dem Punkt, wo es eben für die Herrschaft gefährlich wird. Und den kann man nicht abstrakt bestimmen. Den gibt es nicht als Mechanismus oder als Trick oder als Tool. Und das macht es natürlich für die Praxis total schwer, weil das eben bedeutet, man muss die Frage stellen, wie einzelne Forderungen oder auch sozusagen Meinungsäußerungen oder auch so Bündnisse wie Fridays for Future, wie die sich entwickeln. Also eine Frage bei Fridays for Future, die fand ich interessant, vielleicht habt ihr das verfolgt, es gibt gerade so einen Rapper, der heißt Chefcat, der ist erst eingeladen worden, dann wieder ausgeladen worden, um bei Fridays for Future zu sprechen. Und da seine Kritik war, das ist eigentlich eine rein weiße bürgerliche Veranstaltung und alle, die da nicht reinpassen, werden komisch angeguckt oder sind sozusagen nicht Teil der Auseinandersetzung. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt es, wenn das Klima als globales Problem gesehen wird, also eben von weißen und nicht weißen Leuten, weil schließlich sind 2/3 der Menschheit eben nicht weiße Europäerinnen und Nordamerikanerinnen. Was heißt das eigentlich in dem Moment, wenn das stimmt, dass die Fridays for Future-Bewegung eine coole klimapolitische Forderung hat und gleichzeitig ein sehr elitäres, bürgerliches, weißes Projekt ist. Wen kann die einbeziehen und wen nicht? So, das meine ich jetzt nicht, um die zu diskreditieren, weil ich finde es gut, dass es die gibt, sondern, wie ich das vorhin versucht habe darzustellen, die Frage ist, mit welchem Programm und mit welcher Politik erreichen wir eigentlich welche anderen Leute und welche anderen Akteure? Wie kann man von Neoliberalismus vereinnahmte progressive Identitätspolitik kritisieren, ohne regressiv zu sein? Es gibt keine Garantie dafür, dass du mit deiner eigenen Politik regressive Effekte produzierst. Du musst natürlich trotzdem versuchen, aber es gibt sozusagen keine Sicherheit. Lässt du die Frage nochmal offen, weil ich, mir hilft das, wenn ich den Wortlaut anschauen kann. Mhm. Man kann zum Beispiel danach fragen, was hat die progressive Identitätspolitik eigentlich an konservativen Elementen? Ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, ist, und das ist manchmal eine falsche Entgegensetzung und manchmal eine richtige, wieso wird beispielsweise bei Diversity von Race und Gender gesprochen und nicht von Klasse, beziehungsweise wieso gibt es Leute, die von Klasse sprechen und nicht von Race und Gender? Also man kann beispielsweise sich fragen, was wird eigentlich unter Identitätspolitik verstanden? Und Gramscis Hegemonie-Einsatz ist eigentlich interessant, weil er sagt, Hegemonie heißt, ich gehöre gleichzeitig verschiedenen Gruppen an. Und dann ist es eigentlich eine Selbstbegrenzung, wenn ich mich nur einer Gruppe zugehörig begreife. Das ist aber eine schwierige Sache, seine Mehrfachzugehörigkeit dann noch mit anderen Leuten zu verbinden. Also wenn ich selber gleichzeitig zu mehreren Gruppen gehöre und dann noch mit Leuten Bündnisse machen will, die auch gleichzeitig zu mehreren Gruppen gehören, dann wird es da schon schwierig. Und dann gibt es noch die gegnerischen Kräfte, die versuchen, uns zu spalten entlang dieser Grenzen von Gruppen. Und das ist dann eine wichtige Frage, inwiefern diese Gruppenbündnisse auch Identitätsbündnisse sind und inwiefern ich mich zum Beispiel spalten lasse, weil ich die Identitätsgrenzen, die gezogen werden, mitmache. Aber der Neoliberalismus hat ja sozusagen gleichzeitig verschiedene Identitätspolitiken ermöglicht und auf der anderen Seite gibt es eine enorm massiv gestiegene Polarisierung zwischen Arm und Reich. Das ist aber nichts, was sozusagen, das sind nicht zwei verschiedene Dinge, sondern wer ist denn arm? Arm sind vor allen Dingen in Deutschland zumindest nicht weiße Frauen im Niedriglohnsektor oder die gar nicht erwerbstätigen oder weiße Mittelklasse, weiße Working Class Jungs ohne Schulbildung mit Hauptschulabschluss. So, aber es geht dann genau um die Frage, welche Identitätspolitik habe ich vor Augen und wie will ich die eigentlich kritisieren? Und dann kann man immer einen guten Trick machen, nämlich zu fragen, welche Gruppen werden eigentlich nicht genannt und profitieren eigentlich bestimmte Gruppen vom Neoliberalismus, weil bestimmte Dinge nicht thematisiert werden, wie beispielsweise Reichtumsverteilung, Klassenhintergrund und so weiter und so fort. Das wäre so eine erste Antwort. Das wäre ein eigenes Seminarthema, Identitätspolitik versus Klassenpolitik. Ich würde sozusagen zusammenfassend sagen, Identitätspolitik ist nicht das Gegenteil von Klassenpolitik, weil Klasse selber etwas ist, was erst entsteht durch Bündnisse und Ideologieproduktion. Also Klasse ist eine Identität selber, die aus verschiedenen anderen Identitäten als Bündnis entstehen muss, und zwar als politisches, wenn man so will, als eine politische Klassenidentität. Und das heißt nicht, dass Klasse bestimmte Eigenschaften hat, sondern dass Klasse eben eine politische Identität im Werden ist. Also wir sind Teil eines Kollektivs, das sich auf den Weg macht in eine Zukunft, von der wir noch nicht genau sagen können, wie sie aussieht, aber sie soll weniger Herrschaft haben.